Das Geheimnis der Einigkeit zwischen Gott und Jesus, die ja seit Ewigkeiten geht und existiert, hat eine Verdichtung der Kraft als Ergebnis. Jesus sagte dies im Kontext, als er vor dem Grab des Lazarus stand und den Assistenten gesagt hat, sie sollen doch den Stein wieder wegnehmen. Und die meinten, nein, der stinkt schon, der liegt da schon 4 Tage. Und da erhebt er seine Augen auf zum Himmel und sagt im Gebet, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Diese Einheit zwischen Jesus und seinem himmlischen Vater ist vorbildlich, ist himmlisch. Nicht alle Väter können sagen, dass sie mit ihren Kindern bis hinein ins Erwachsenenalter in so einer Einheit leben dürfen. Dazu sind wir zu verschieden und auch zu eigen, haben unsere eigene Meinung, unsere eigenen Vorstellungen. Als Jugendlicher hat mich irritiert, dass Jesus einmal gesagt hat, ich habe euch nichts weitergegeben als das, was der Vater mir zuvor gesagt hat. Und ich dachte damals, boah, wie langweilig ist das? Immer nur die Meinung von Vatern. Da als Teenager löst man sich ja so langsam raus aus dieser Bevormundung und will wissen, wer man selber ist. Und da kommt der Herr Jesus mit seinen gut 30 Jahren und sagt, ich sage euch immer noch das, was der Vater mir zuvor gesagt hat. Also die müssen schon ein außergewöhnliches Verhältnis gehabt haben. Die kennen sich ja auch nun seit Ewigkeiten. Das ist also nicht nur bis der Tod uns scheide, sondern die haben wirklich eine innere Verschmelzung vorgenommen und sie auch nicht aufgegeben, selbst in schwierigen Prozessen, als das Leiden Christi am Kreuz letztendlich geschah. Jesus selbst sagt in Bezug auf Einheit, dass es zuallererst ein Gebetsauftrag ist. Das Wort Einheit ist hier ja in der Anmoderation schon gefallen. Ich möchte es mit euch ein bisschen geistlich vertiefen. Unser Herr selbst in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17 spricht genau diese Worte. Ich bitte aber nicht für diese allein, da hat er für seine Jünger und Nachfolger gebetet, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Und wenn man jetzt die 2000 Jahre Christengeneration mal so durchgeht, Jesus hat für uns gebetet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus beteuert, dass die Einheit unter Menschen ein rares Gut ist. Und letztendlich gelebt wird Einheit vorrangig von dem ewigen Gott, der ohne Sünde ist und nicht angefangen hat, sich gegenseitig hochzuspielen und wer jetzt der Bessere oder der Klügere ist. Sie haben zusammengehalten, das war ihre Grundhaltung. Und jetzt betet er, dass die, die an ihn glauben, in gleicher Weise sich so entwickeln. Wir werden gleich sehen, dass es gar nicht so einfach ist. Ich springe zu einem meiner Lieblingsverse, zumindest weil er mein eigenes Leben sehr vorangebracht hat. Aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Und dort im 4. Kapitel heißt es ab Vers 3 bis 6, ich ziehe nur einen Vers mal raus, befleißigt euch, das ist ein Brief an Christen, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Apostel Paulus weiß, wenn wir das Vorbild des dreieinigen Gottes, dreieinig, Wenn wir dieses verlassen, dann wird eine Unordnung geschehen. Ich sage euch, ich prophezeie eure Zukunft mit einem bisschen Lächeln, weil ich habe das nicht als Sonderoffenbarung, sondern ich habe einfach die Bibel gründlich gelesen, die letzten 50 Jahre. Befleißigt euch heißt, das mit der Einheit unter uns Menschen ist nicht so einfach. Fleiß braucht man dann, wenn es schwierig wird. Ich erinnere mich immer gerne an unsere Feste, meine Frau und ich, Pastorenhaus, da hat man immer viele Gäste. Viele, auch dauerhaft, mal 2 Jahre, mal 3 Jahre bei uns gewohnt, verschiedene Leute und so weiter. Aber die Mitarbeiterfeste waren auch immer schön. So um die 20 engste Mitarbeiter aus der Gemeinde wurden von meiner Frau kulinarisch verwöhnt vom Feinsten. Und als die am Samstag so um Mitternacht sich höflicherweise verabschiedeten, weil wir morgens früh am Sonntag wieder uns zum Gebet treffen wollten, standen meine Frau und ich in der Küche. Und ich sag's mal salopp, das war ein Schlachtfeld. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal für gut 20 Leute gekocht hast, aber meine Frau, die ist da sehr detailliert und großartig. Und dann sehen wir dieses Schlachtfeld, beide müde, und ich sag, Schatz, ich glaube, das machen wir morgen. Und sie sagt, keine gute Idee. Ich sag, warum nicht? Ja, die Fettspritzer und so weiter, das wird nur härter und da müssen wir morgen noch mehr rumschruppen. Und außerdem wäre es schön, wenn die Küche aufgeräumt ist, wenn wir morgen früh zum Frühstück rangehen. Ich sage aber, Schatz, ich bin müde und ich habe keine Lust. Och, sagt sie, das macht nichts. Dann machen wir das ohne Lust. Und dieser Satz ist ein goldener Satz geworden, dass man tatsächlich gute Dinge auch ohne Lust machen kann. Jedenfalls so, es war kurz nach 1, nach Mitternacht, da war die Küche blitzblank sauber. Ein gutes Werk, ohne Lust. Stellt euch vor, liebe Gemeinde, ihr werdet merken, wo Menschen sind, da menschelt's. Denn ich habe festgestellt, dass meine Frau, da war Mehl ausgeschüttet, also so staubweise, da war Fettspritzer an ihr. Ich habe ja nicht beim Putzen gesagt, hättest du nicht aufpassen können? Warum ist hier schmutzig? Warum ist da schmutzig? Ich wusste, ihr Job war nicht, die Küche schmutzig zu machen, sondern unsere Gäste zu bewirten. Das war ihr Ziel. Und wo gearbeitet wird, was sagen die Holzleute? Da fallen Späne, nicht? Also wir kennen das gut. Und wie schön, wenn man das erkennt und auch sieht mit einem großen Fleiß, dass diese Dinge wieder geordnet werden. Unser Herr spricht also davon, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Nun muss ich allerdings noch als Bibellehrer klären, was ist denn das für eine Einheit, die Einheit im Geist? Nun, das wird am besten deutlich, wenn ich euch sage, dass man als einer Kirchengemeinde in einer Sache aufgerufen wird, eins zu sein, aber in vielen Sachen, wo wir versuchen, eins zu werden, gar keine biblischen Grundlagen haben, eins zu sein. Ich nehme mal aus einer langen Liste, die ich mir hier aufgeschrieben habe, nur mal das Beispiel Musik heraus. Das hat mich sehr umgetrieben als junger Mensch. Meine Eltern, da war ich 5 Jahre alt, als sie an den christlichen Glauben rangeführt worden sind. Und dann wurde das sehr fromm bei uns in der Familie, das war anders. Und ich musste feststellen, dass meine Mutter in ihrer Begeisterung jetzt als Christin ganz für Gott sich einzusetzen, die hatte vorher am Wochenende immer mit meinem Mann getanzt. Also von Samstag bis in die Nacht rein, Sonntag, das war ihr Gottesdienst, der Tanzboden. Mein Vater war Atheist. So, und dann sind die beide zum Glauben gekommen. In einer Woche, die Geschichte ist zu lang, jedenfalls jetzt wird's fromm. Meine Mutter, musikalisch begabt, hat da ein Schifferklavier gekauft, mir auf die Knie gesetzt. Ich konnte da gar nicht rüber gucken, aber wir waren alle musikalisch. Mein Bruder musste eine Gitarre spielen, da haben wir ein Trio aufgemacht. Und die hat so Reeperbahn-Lieder von Heinz Albers und so umgedichtet mit christlichen Texten. So, und dann hat sie dem Pastor gesagt, wir würden gerne mal ein Lied im Gottesdienst singen, nicht? Und dann sind wir also nach vorne gebeten worden und dann haben wir da also Reeperbahn-Lied gesungen. Und die Gemeinde dachte, das ist die Revolution, das darf nicht in die Kirche, auf keinen Fall. Später habe ich die Musikgeschichte natürlich auch studiert und festgestellt, das war gut 500 Jahren, als die erste Pfeifenorgel, Kirchenorgel erfunden worden ist. Da haben die Bischöfe gesagt, das sei ein rechter Satanskasten, der komme nicht in die Kirche. Ja, lächeln wir heute drüber, aber vor allem Neuen ist so die große Grundangst bei den Christen, hier geschieht jetzt was Verführerisches. Wir sollen wachsam sein, aber wir sollen auch nicht überwachsam sein. Ich jedenfalls muss feststellen, das mit der Musik und meiner Mutter war eine gute Idee. Ich habe dann nur 3 Jahre mitgemacht, dann habe ich mir ein Schlagzeug gekauft, dann haben meine Eltern mich ausquartiert in die Garage, weil ich so laut war. Dann haben wir eine Band aufgemacht, sind in einem Jugendgottesdienst aufgetreten und dann in einem anderen Gottesdienst. Da war auch wieder Tamtam. Die Alten sagten, das ist zu laut. Wir haben gesagt, setzt euch doch ganz hinten. Und Gott hat extra für euch Schwerhörigkeit einleiten lassen, damit wir hier irgendwie zusammen. Also ich habe in Sachen Musik in der Kirche so manchen Kampf und so manchen Streit miterlebt. Aber in der Bibel steht nichts, dass der Dreitaktwalzer ein heiliger Takt ist oder der Viertakt ein heiliger Takt ist. Oder der Blues ein Takt ist, der von der Welt ist. Und der schnellere Blues ist Rock'n'Roll, dass der von der Welt ist. Das ist doch immer die Frage, was für ein Geist ist in der Musik? Was für eine Liebeskraft vom Himmel ist in der Musik? Und ich lese in Psalm 150 eine ganze Auflistung der damaligen Instrumente, die alle benutzt werden sollen, um Gott zu ehren. Und sieh einmal, warum wollen wir aussortieren? Gut, es gibt Trends, es ist wahr. Als ich jung war, hatte ich überschüssige Kräfte, weil mir immer in der Schule und immer Studium, was mache ich mit den überschüssigen Kräften? Ich habe Sport gemacht, Fußball bis zum Umfallen und laut Musik. Da verliert man Kraft. Als ich dann geheiratet habe, Studium fertig, Pastor wurde, merkte ich, ups, das Leben kostet Kraft. Erste Kind kam dazu, 2,5 Jahre später ein weiteres Kind und meine Musik wurde immer leiser und jetzt bin ich bei Bach angelangt. Wenn eine Gemeinde mit unterschiedlichen Reaktionen um diese Dinge weiß, würden sie sich in solchen Sachen nicht Konflikte liefern. Sie würden in großer Einsicht und Weisheit wissen, wie man mit solchen unterschiedlichen Beobachtungen umgeht. Jeder versucht, sein Bestes zu bringen. Dass die Musik so zurzeit ist, wie sie ist, nun, wir tun alle unser Bestes, aber so Evergreen-Instrumente, wie auch am jüngsten Tag noch gespielt wird, die Posaune, die vermisse ich schon manchmal im Hause Gottes. Naja, ich werde deswegen nicht streiten, denn die Musik ist nicht ein Thema in der Bibel, über das wir jetzt diskutieren sollen. Da gibt's kein Bibelvers für. Fertig. Aus. Punkt. Merkt ihr was? Wir können nicht. Wenn wir meinen, von irgendeiner Sache überzeugt zu sein, dann sind wir Kämpfer des Herrn nach unserer Erkenntnis. Ob die nun richtig ist, da müsste man dann immer mal mit einem Bibellehrer vorher sprechen, ob man überhaupt die Grundlage für solchen Disput findet. Leute, was soll ich noch sagen? Wir müssen in der Esskultur nicht einig werden, im Farbgeschmack nicht einig werden, wenn neu gebaut wird, neues Kirchengebäude. Ich habe immer Künstler zusammengerufen und gesagt, macht ihr das mit den Farben? Wir als Pastoren werden uns da nicht einmischen. Ihr macht das schon. Oder wenn ich an die Zeiteinteilung denke, es gibt Leute, die sind Frühaufsteher. Mit denen kannst du morgens um 5 schon was anstellen. Und es gibt Leute, ja, die sind abends ab 10 richtig fit. Also mit denen kann man Vorstandssitzungen bis durch die Nacht machen. Das alles habe ich beobachtet. Deswegen werde ich diese Menschen nicht vergleichen mit ihrem Schlafrhythmus. Oder soll ich jetzt noch das Soziale ansprechen oder die Intelligenz oder die Arbeitsgeschwindigkeit? Also unser Gott hat einen Leopard, der bis 90 Stundenkilometer laufen kann, geschaffen, aber auch eine Schildkröte, die das ganz ruhig angehen lässt. Und wir Menschen sind sehr unterschiedlich. Die einen sind unheimlich wuchtig und können in kürzester Zeit viel bewegen und andere haben andere Gaben. Und die brauchen wir nicht uniform zu machen. Hier heißt es nicht Einheit. Das wäre Vergewaltigung der Persönlichkeiten. Und ihr merkt, ich könnte jetzt hier richtig lange Vorträge halten aus unserem Alltag. Ich muss zurück zur Bibel. Psalm 133 ab Vers 1. Das ist das Ziel. Warum eine Einheit geistlich aufgerichtet werden soll. Das ist ein sehr kurzer Psalm, hat nur 3 Verse. Den mittleren habe ich gestrichen. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüdern, und da gehört auch die Schwestern zu, einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Ich demonstriere mit einer kurzen Auslegung dieser Vers, sind immer noch bei der Einheit. Siehe, es braucht also für den normalen Christenmenschen eine gewisse Wachsamkeit, auf sowas zu achten. Welche Ehepaare, welche Familien sind auffällig gesegnet? Was ist ihr Geheimnis? Guck da mal hin, siehe. Und jetzt geht's um 2 göttliche Dinge. Wie gut und wie lieblich. Wie sagte Jesus, als ihn einmal jemand anredete, guter Meister, oder guter Lehrer, der sagte, niemand ist gut außer Gott. Man könnte also sagen, guckt mal hin, wie gut, wie göttlich geschieht etwas in diesen Menschen oder in dieser Gemeinde. Und wie lieblich, die Bibel sagt, dass Gott nicht nur manchmal lieb ist, er ist die Liebe. Also beide Dinge sind göttlich. Das Gute wie das Liebliche kommt von Gott. Und bewirkt Folgendes, dass Schwestern und Brüder einträchtig beieinander wohnen. Da haben wir wieder das Wort Einheit versteckt. Und mein Augenmerk liegt noch auf dem Wort wohnen. Wir haben im Deutschen ein Sprichwort, das sagt, die Verwandten, die am weitesten weg sind, sind die Liebsten. Schon mal gehört? Ja, als Kind kann ich mich gut dran erinnern. Onkel aus Australien, wenn der kam, gab es immer dicke Geschenke, Koalabären, auch Stofftiere und so weiter. Naja, also das zeigt aber auch, dass die Herausforderung tatsächlich im Wohnen, im Miteinander liegt. Und jetzt stellt euch vor, wenn diese Gemeinde Erweckung will, und ich habe die Jesus People Erweckung erlebt. Ich habe Erweckung gesehen in den Kontinenten, besonders Afrika und Südamerika, auch Asien. Es ist außergewöhnlich. Und ich weiß nicht, ob alle bereit sind für so eine geistliche Erweckung, wenn Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Das bedeutet eine völlige Umstellung der Zeiteinteilung in der Woche. Denn schon die ersten Christen waren täglich im Tempel. Es gibt ja Freikirchen, da ist es mittlerweile Mode, dass man immerhin noch 2-mal im Monat zum Sonntaggottesdienst geht. Und da fühlen die sich ganz gut. Und dann gibt es andere Kirchen, um es kurz zu machen, das sind dann so christianisierte Christen, die gehen dann einmal im Jahr, um die Flagge hochzuhalten, dass sie christlich sind. Und das ist Heiligabend. da müssen die Pastoren mehrere Gottesdienste durchführen, um das Volk da unterzubringen. Und dann brauchen die aber auch ein Jahr, um das zu verarbeiten, was sie dort gehört haben. Ich weiß nicht, warum die dann erst ein Jahr später kommen. Ich weiß nur eins. Solch eine Kirchengemeinschaft, die wird sich nicht auf die Füße treten. Die kennt nur den Hinterkopf der Person, die vor einem sitzt. Und danach geht jeder wieder seinen Weg. Aber die, die beieinander wohnen, die intensiver Gemeinschaft haben, da liegt die Herausforderung. Und das ist das, was die Bibel sagt. Schafft man das aber, dann hat man folgende Möglichkeiten. Segnung Gottes. Ich würde davon sprechen, wenn ihr diesen guten Weg wollt, dass mehr übernatürliche Gnade durch die Gemeinde und an der Gemeinde von Gott wirkt, gäbe es nur dieses zu tun. Ich male zwei Kreise, um das deutlich zu machen. Das ist der eine Kreis von freikirchlichen Traditionschristen. Ich nehme das Beispiel Lobpreisgruppe. Die hat extra eine halbe Stunde vorher noch geübt. Der Gottesdienst geht gleich los. Komm, wir müssen noch schnell beten. Und dann ist der Kreis da, habe ich oft gesehen. Und dann beten sie. Was beten sie? Ich höre, ach Herr, segne das, was wir vorbereitet haben. Komm mit deiner Gnade und Güte und lass deinen Geist lebendig wirken durch uns. Lauter brave Gebete. Aber im Team war vielleicht, der Schlagzeuger war wieder chronisch zu spät gekommen. Und die am Klavier, die singt immer noch schief, trifft den Ton nicht. Sie sollte mal das Mikrofon leiser stellen lassen. Und dann stehen die Leute da, quasi mit einer Hand, die Faust in der Tasche. Aber nein, wir brauchen ja den Segen Gottes. Da wird nichts. Da wird nichts, denn das, was wir an Richten und an Verurteilung in uns tragen, blockiert den Segen Gottes. Es gibt aber einen Ort, wo der Segen Gottes schon da ist. Der wartet auf euch. Das ist dieser zweite Kreis. Wenn nämlich Schwestern und Brüder einträchtig beieinander sind, das heißt großzügig in der Vergebungsbereitschaft, fleißig Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, falsch ausgesprochene Sätze, die wehgetan haben, wieder zu entschuldigen und sagen, das war falsch von mir, die also fleißig sind, diese Einheit von Herz zu Herz aufzurichten, da hat der Herr gesagt, dahin habe ich meinen Segen befohlen. Das heißt, wenn wir hier mit inneren Urteilen und inneren Abwertungen, ach die schon wieder oder der schon wieder, während wir hier den Segen Gottes erbitten, da werden wir lange beten. Und das wäre der schlechte Weg. Ich sage euch die Zukunft vorher. Das wäre der schlechte Weg. Aber mit großem Fleiß die Beziehung untereinander sauber zu halten und sauber zu machen, auch ohne Lust, da wartet der Segen Gottes. Dahin hat er den Segen Gottes befohlen. Den muss man gar nicht mehr erbitten. Er ist schon unterwegs und er ist da und der Herr hat es selber ausgelöst. So. Ihr merkt schon, das ist eine Hausaufgabenpredigt an diesem Nachmittag, der ja einen wunderschönen Grund hat. Das lehrt auch Jesus, Matthäus 5,23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst, ob es nun die Opfergabe mit Finanzen ist oder die Gabe, Gott anzubeten, und dich dort dabei erinnerst, dass jemand etwas gegen dich hat. Also gar nicht, du bist der Böse, sondern du erinnerst dich, während du Gott dienen möchtest, dass jemand anders etwas gegen dich hat. So hör mal auf mit deiner Gabe, lass die dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und opfere deine Gabe. Das sind wieder diese beiden Kreise. Ist die Versöhnung da, dann sind wir dort, wo der Segen Gottes hinbefohlen worden ist. Das ist Gemeindealltag pur, was Jesus hier lehrt. Nun, zwei wunderschöne Geschichten aus der Bibel würden das Finale dieser Predigt liefern. Die sind aber so schön, dass ich sie schwer in Kürze hinkriege. Ich versuche es. Ich lese euch von 120 Priestern im Alten Testament vor, in 2. Chroniker 5, und 120 gläubige Jesusleute in der Zeit zu Pfingsten des Neuen Testaments, Apostelgeschichte 2. Gehen wir mal in die erste Geschichte rein. Dort hat Salomo, der König von Israel, den Bau eines Tempels für Gott, der Bundeslade, in Gang gebracht. Nach 20 Jahren Bauzeit kommt der Baumeister und Architekt zum König und sagt: O König, wir können die Einweihung starten, das Werk ist vollendet. Und König Salomo sagt: Nee, jetzt einfach den Grill anschmeißen und feiern und singen und so weiter und Einweihung halten, will ich nicht. Ich möchte noch wissen, wie kriegt man jetzt Gott da rein in diesen Tempel? Was für eine clevere Frage. Und da holt er sich die Leute, die das mit der Tora studiert haben. Das sind die Weisung Gottes. Da gibt es 613 Gebote Gottes. Sie sollen rausfinden, was man tun muss, damit die Gegenwart Gottes in das Haus Gottes kommt. Und tatsächlich wussten sie, es gibt zwei Dinge zu tun. A, wir müssen uns heiligen. Und erst dann dürfen wir kommen, um vor Gott ein Opfer zu bringen für unsere eigenen Verfehlungen. Heiligen bedeutet, dass man jetzt zum Beispiel der Levit, Priester Levit, geht zu seiner Miriam, mit der er schon 20 Jahre verheiratet ist, und sagt: Miriam, ich habe dich die letzten 3 Monate ziemlich wirsch behandelt. Ich war unhöflich, respektlos und auch oft beleidigt. Der König hat gesagt, wir müssen uns jetzt heiligen. Ich komme jetzt und will das tun. Es tut mir leid. Kannst du mir noch mal vergeben? Und wenn die Miriam einen guten Tag hat, wird sie sagen: Okay, Levit, dann kannst du dich heiligen, aber ich vergeb dir. Haben wir es doch 20 Jahre durchgekämpft, dann kriegen wir das auch noch hin. Vielleicht lief das Gespräch so ab. Vielleicht musste Levit auch noch lang ausgeliehenes Werkzeug wieder zurückbringen zu dem Eigentümer. Man klaut ja heute nicht mehr, man leiht ja nur aus. Und lauter so ungeregelte Dinge, die sich im Leben so einsammeln. Und da heißt es für die Priester, bevor sie Gott bitten dürfen, ihre eigene Schuld zu vergeben, vorher hingehen zu den Menschen, die eventuell was gegen einen haben. Und so haben sie ihr Leben in Ordnung gebracht, 120 Priester, alle haben das getan. Und dann heißt das Finale, dass sie also vor Gott getreten sind, die Vergebung für sich erwirkt haben, nach göttlicher Vorschrift. Und dann heißt es dort, Vers 11, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilung zu halten. Da geschah dann Folgendes: Sie erhoben ihre Stimme, um Gott zu loben, und es war, als wäre es eine Stimme, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke seiner Gegenwart erfüllt. Und sehen wir mal, was die Priester hier taten, war hochinteressant. Sie ordneten ihr eigenes Leben. Müsst ihr jetzt es irgendwie hinkriegen, euch den priesterlichen Dienst kurz zu erklären. Priester, Konja im Hebräischen, bedeutet einerseits Dienst, wo wir auch die neutestamentliche Dienstform von Jesus gelehrt bekommen und auch stehen, vor Gott stehen. Also ein Priester hat eine vermittelnde Stelle zwischen Gott und der Gemeinde Israel im Alten Testament. Und im Neuen Testament, der Zeit, in der wir leben, heißt es, dass alle, die an Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott glauben, dass diese Christen priesterlichen Geschlecht sind. Das heißt für Christen, dass sie eine Vermittlerungsstelle haben zwischen Gott und den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und damit ist quasi jeder Christ in einer priesterlichen Position. Ob er sie nutzt, ist seine Sache. Aber würde er sie nutzen, und je mehr, je besser, dann würde die Vermittlung aufgrund ihrer Gebete und Fürbitte der Gegenwart Gottes mehr und mehr Menschen berühren und sie würden zum christlichen Glauben kommen. Wenn Gott wirkt mit seinem Geist, brauchst du Menschen nicht mehr überreden, mit 1000 Argumenten an Gott zu glauben. Sie merken es, sie spüren es innerlich, dass eine Gegenwart da ist, die sie nicht kennen, die sie aber für ihr Leben sich wünschen. Und genau diesen Auftrag hatte damals das Priestertum, und die Gemeinde selbst hatte ja nicht den Geist Gottes, aber sie als Priester waren gesammelt. So, und dann kommt diese Wolke runter, die Gegenwart Gottes ins Haus des Herrn, und Folgendes geschieht. Der König Salomo spricht sein bestes Gebet, das er je gesprochen hat. Er spricht davon: Jetzt, Gott, wo du hier bist, bitte, wenn wir Probleme haben und wir kommen zu diesem Haus, heben unsere Hände zu dir, dann wirst du vom Himmel her helfen. Und er macht eine Auflistung sondergleichen. Wenn Kriege da sind, wenn Hungersnot da ist, wenn Pestilenz, also Krankheiten, Volkskrankheiten geschehen, wenn Streitereien geschehen, Konflikte und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sagt er, jetzt wo du hier bist, wenn wir hinkommen mit unseren Konflikten zu dir, dem Heiligen Gott, an diesem Ort und heben unsere Hände und bitten um deine Hilfe, dann wirst du vom Himmel her hören. Und tatsächlich in 2. Chroniker 7,12 kriegt er nachts Besuch von Gott und Gott sagt ihm, ich habe dein Gebet erhört. So, ich stelle mir den König Salomo vor, der hängt da an seiner Palastmauer und guckt rüber zum Tempel und sieht, wie da ein zerstrittenes Ehepaar Richtung Tempel geht, weil sie viel Probleme haben. Also ich stellte mir so vor, er zieht ihr in den Haaren, sie kratzt ihm ins Gesicht und so zerstritten gehen sie da in den Gottesdienst. Soll es auch bei Christen geben, aber das nur nebenbei. Das, was ich mir vorgestellt habe, war, dass die da reingehen, ihre Hände zu Gott emporheben an dem Ort, wo er wohnt, und Salomo sieht, wie sie verliebt wieder rauskommen. Arm in Arm. Das Gewitter des Richtens, Schreiens und Verurteilens ist aufgelöst durch die Gegenwart Gottes. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Geh in einen dunklen Raum, mach das Licht an. Wo ist die Finsternis? Ist Gegenwart Gottes da? Was sind da Probleme der Menschen? Die werden ausgeschnipst, weil Gottes Kraft den Menschen verändert, göttlich zu leben. Und das ist das große Ziel der Gegenwart Gottes. Und ja, sind sicherlich da ein Pärchen, dann habt ihr einen kranken Kind auf den Esel gebunden, der konnte schon nicht mehr laufen, der lag in den letzten Zügen, verschwinden da im Vorhof und dann kommt der Junge raus und spielt Fußball. Ist doch herrlich, wenn unsere Gottesdienste so eine phänomenale Gegenwart Gottes präsentieren, wo Leute mit ihren Alltagskonflikten, die ja nun mal wie eine Seuche unterm Volk ist, reinkommen und sie verlieren. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Wenn Einheit ist im Geist, ist die Gegenwart Gottes stark. Und je mehr da mitmachen, je stärker wird sie. Dass die Sache mit Salomo nicht gut lief, das sagt uns die Bibel, dieser schöne Tempel, der im 1000. Jahrhundert vor Christi gebaut wurde, farbenprächtiger Granitstein verwendet. Er ist zerstört worden, 400 Jahre später durch die Babylonier und nichts mehr mit schönen Gottesdiensten. So kann es sein. Selbst wenn man noch an Gott glaubt, ist der Ort, wo man sich einst getroffen hat, ohne Segen Gottes. Und auch wir erleben in unserer christianisierten Gesellschaft mit 1000 Jahre christlicher Wurzel, dass unsere Kirchen verkauft werden, zu Museen werden, gotische Kirchen zu Restaurants oder umfunktioniert werden zu Moscheen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir Menschen brauchen, die einen Unterschied machen. Dazu lade ich euch als Gemeinde besonders ein. Gehen wir noch zum Schluss zu diesen 120 Leuten, die sich da in der Apostelgeschichte treffen. Sie sind untereinander auch zerstritten. Jesus war 500 Leuten nach seiner Auferstehung begegnet, leibhaftig. Er rief sie alle zum Gebet, nach Jerusalem zu gehen und auf den Heiligen Geist zu warten. Von den 500 kamen 120. So mancher Gemeindepastor kennt das. Ein Gottesdienst mit anschließendem Grillfest ist besser besucht als eine Gebetsstunde mit der Option einer Gebetsnacht. So sind wir Menschen. Eigentlich sind wir, wie Paulus sagt, unsere alte Natur, unser Fleisch ist gegen das, was vom Heiligen Geist ist. Das kann eigentlich nur von Gottes Seite gelöst werden, deswegen halten wir uns zu ihm. Das haben 120 immerhin gemacht, aber die hatten auch nicht die beste Stimmung unter sich. Der Thomas war auch ja wieder da. Der musste sich mal entschuldigen, dass als es schwierig wurde, Christ zu sein, man nicht einfach abhaut und die Versammlung verlässt und keine Adresse hinterlässt und dann den Ungläubigen spielt, sondern bitteschön, jetzt, wo du zurückgefunden hast zu Jesus, jetzt entschuldige dich mal bei dem Leib Christi, das ist die Gemeinde, und mach das mal fleißig mit und ohne Lust, damit Einheit im Geist stattfindet, Versöhnung. Und Petrus, der wird es auch getan haben. Es steht zwar nicht so in der Bibel, aber wenn ich diese Passage lese, fühle ich regelrecht 10 Tage Atmosphäre, Gebet ohne Heiligen Geist, das ist schwer. Und dann steht man schon mal auf und sagt, also vielleicht bin ich der Hinderungsgrund. Ich habe immer getan, ich bin der beste Christ. Ihr alle schafft nicht, so treu zu sein wie ich. Aber eine einfache Magd, die hat mich ausgezählt. Und ich habe unter Schwur verleugnet, dass ich an Jesus glaube und zu euch gehöre. Das muss man mal rausbringen. Das muss man ordnen. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern mit unsichtbaren Kräften. Und jede Sünde blockiert die Kraft der Gegenwart Gottes. Und als sie das alles geordnet haben, kam der Heilige Geist kräftig auf sie und dann ging's aber los. Bei Jesus heißt es ja schon, wenn er loszog, die Kranken, die von bösen Geistern Besessenen, die zu ihm kamen, der hat die alle geheilt. Alle befreit. Das ist 100%, okay? Wir kennen vielleicht in der Prozentzahl als Gemeinde, in der Fürbitte für Menschen, nicht diese 100%. Wir sind schon mit manchmal 5% zufrieden, weil dann können wir immer noch singen, Hurra, Gott ist noch mit unter uns. Aber wir sehen, dass die Bibel uns eine andere Qualität zeigt. Und das passiert tatsächlich in der neutestamentlichen Gemeinde. Die Menge der Gläubigen, als sie Vollgeistes war, war ein Herz und eine Seele. Kann man Einheit schöner beschreiben? Ein Herz und eine Seele. Von Herzen. war da eine Gemeinschaftsbeziehung von Gott geschenkt. Und jetzt ist Folgendes: Jesus, der schon auferstanden ist, zur Rechten Gottes sitzt, ist das Haupt der Gemeinde, sagt uns die Bibel, und wir sind die Glieder hier auf der Erde. Und ist zwischen Jesus, dem Haupt der Gemeinde, und unter uns gute Funktion, dann ist Jesus wieder auf dieser Erde und wirkt durch uns, durch seine Gemeinde. Jetzt stellt euch vor, einen Körper, wo die linke Hand sagt, nö, ich mache nicht mit. Das ist möglich, dass sie sich verweigert. Oder eine Gemeinde sich auch selbst verstümmelt und sich unnötig quasi gegenseitig bekämpft oder nicht versorgt. Und so eine Lungenentzündung kommt, die unbehandelt bleibt, eine Mittelohrentzündung, die unbehandelt bleibt und so weiter und so weiter. Unser Herr sagt, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und jetzt möchte man auf das Ergebnis schauen. So kamen, Apostelgeschichte 5, 16, viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten zu den Jüngern der ersten Gemeinde Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und schaut jetzt, alle wurden geheilt. Da haben wir die 100%. Das heißt, die Vollmacht einer Gemeinde besteht darin, dass sie mit großer Wachsamkeit und großem Fleiß sorgt, dass die Beziehung untereinander im Vergebungsstatus ist. Jeden Morgen ist die Gnade unseres Herrn neu. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Und das ist sein Wesen, das auch wir in uns tragen. Annahme verändert den Menschen positiv. Ablehnung, Verurteilung verändert den Menschen negativ. Gott, erbarme sich unserer und eurer. Denn ihr habt zwei Wege. Ihr werdet Herausforderungen haben. Denn Jesus sagt uns ja, also die Bibel sagt uns, dass man wirklich auch im Konfliktfall lernen muss, mit den Konflikten geistlich umzugehen. Und das Traurige war, nachdem die erste Gemeinde wie Jesus 100% Ergebnis hatte und den Menschen helfen konnte in wunderbarer Weise, dass sie diese Kraft verloren haben. Und wisst ihr wie? Durch ein, wie soll ich sagen, Unfall im Terminkalender. Und zwar war die Gemeinde ja mit über 3000 Leuten gestiegen, die Infrastruktur war noch nicht nachgewachsen und die 12 Apostel, die haben sich also Tag und Nacht da totgearbeitet, nebenbei noch ein Sozialwerk aufgemacht. Und dann haben sie eben auch eine Mitgliedergruppe innerhalb ihrer Gemeinde von den Griechen. Man muss wissen, Israel, Jerusalem war Handelsstadt und da waren über 50, 60 Menschen aus verschiedenen Ländern vertreten. Und so hatte die erste Gemeinde auch ganz viele Christen von den griechischen Kaufleuten und Familien. Und die haben beim Austeilen der Sozialhilfe vergessen, den griechischen Witwen das Brot zu bringen. Und dann muss man das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass auch das nationale Blut dicker ist als Wasser, du. Dann stehen die griechischen Männer auf und sagen, die frommen Apostel, die da immer die großen Gebete schwingen und die großen Reden halten, die lassen unsere Witwen verhungern. Und machen einen Mob innerhalb der Gemeinde, die ein Herz und eine Seele war. Und dann kam es zum Bruch. Danach geschah Folgendes, die Apostel haben eine Mitgliederversammlung einberufen, man hat managementmäßig eine Lösung geschafft mit 7 Diakonen, die für Soziale tätig sein sollen, aber aus der griechischen Ecke hat sich keiner entschuldigt. Da war keiner so klug, mit Fleiß die Einheit wieder zu reparieren. Und danach lesen wir nichts mehr von diesen 100% und ein Herz und eine Seele. Die Gemeinde verlor ihre Vollmacht. Und auch wir in Deutschland, ich habe von dir, Ilse, schon gehört, über 30 Länder kannst oder Nationalitäten hast du hier mit beobachtet in der Gemeinde. Ich weiß, bei uns waren es fast 60, also 60 Nationalitäten, die in unserer Gemeinde zu finden waren. Wir sind multikulturell, wir sind international, nicht zuletzt durch den europäischen Zusammenschluss. Und jeder hat seine Kultur und bringt die mit. Und so war das bei der ersten Gemeinde auch. Sie hatten alle ihre Prägungen, sie hatten alle ihre Kulturen, ihr Verständnis. Und da war die Herausforderung groß, ein Herz und eine Seele zu werden. Aber ihr wisst es jetzt, wie das geht. Befleißigt euch. Die Einheit im Geiste, das heißt Versöhnung leben, Versöhnung geben und Versöhnung aussprechen. Und wenn dir in Erinnerung kommt, da hat jemand was gegen mich, hingehen und sagen, du, kann ich mich für etwas entschuldigen, ich erlebe dich nicht mehr so nahe. Was ist los? Wir wollen doch, dass die Gegenwart Gottes bei uns ist. Damit möchte ich euch segnen. Es gibt einen traditionschristlichen Weg. Den wünsche ich euch nicht. Den gehen sehr viele Kirchengemeinden. Aber es gibt einen anderen Weg. Und der ist gut. Dorthin, wo Gott den Segen befohlen hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr tatsächlich den besseren Weg wollt. Darf ich mal sehen? Dass ihr den besseren Weg wollt. Das heißt, wenn jetzt vielleicht Gegenwart Gottes beim Level von 15% ist, ist ja besser als 10%, ne? Von der Gegenwart Gottes. Oder vielleicht seid ihr bei 35%, aber sind noch 65%, könnte man noch mit viel Fleiß auf die Wege bringen. Also ihr habt die Möglichkeit, eure Zukunft zu gestalten. Und da muss ich gar kein Prophet sein oder ein Wahrsager der Zukunft, sondern ich brauche nur die Bibel lesen und euch in Erinnerung rufen, so geht's. Sagt mal laut Amen dazu. Amen. Sagt noch mal Amen. Ihr habt fantastische Leute hier in dieser Gemeinde, die bereit sind, dieser Gemeinde leitend vorzustehen. Und eure Leiterschaft hat mich gebeten, ich solle doch so gut sein und die Einsegnung vornehmen. Und das will ich wirklich gerne machen.